SWR 2 aktuell.
Mit folgenden Themen heute bis 6:30. Wie kann das Rentenniveau stabil bleiben? Die Bundesregierung präsentiert ihre Ideen. Wir kommentieren. Wie hängen Armut, Klimawandel und Gesundheit zusammen? Ein Kongress in Berlin diskutiert darüber. Wir fragen nach. Und wie kann man Flächenfraß stoppen? Die baden-württembergische Landesregierung ist ratlos. Jetzt ist es kurz nach 18 Uhr. Ich bin Constanze Schirrer. Guten Abend. Eines ist sicher, Norbert Blüm irrte. 1986 warb der damalige Arbeits- und Sozialminister für Vertrauen in die Rentenversicherung mit einer groß angelegten Kampagne. Etliche Jahre später musste der CDU-Mann selbst einräumen, dass die Rente keineswegs sicher ist, weil immer mehr ältere Menschen von immer weniger Rentenbeiträgen leben müssen. Man muss jetzt kein Mathematikgenie sein, um sich vorstellen zu können, wie diese Rechnung ausgeht. Es ist darum seit langem klar, dass sich bei der Finanzierung unseres Rentensystems einiges ändern muss. Hat sich ja auch immer schon was geändert und wird sich immer wieder was ändern. Die neuesten Pläne für eine Reform, die hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil heute vorgestellt. Dörte Naht dazu aus Berlin.
Das Problem ist klar. Viele, viele Babyboomer gehen in den Ruhestand. Und wenn diejenigen, die deren Rente finanzieren, immer weniger werden, die arbeitenden Jüngeren, dann funktioniert das System nicht mehr. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, dass die Rentenbeziehenden trotzdem nicht ärmer werden. Das ist die Neuerung des heute vorgestellten Rentenpakets, die SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil am wichtigsten ist.
Im Einzelnen stärken wir die gesetzliche Rente, indem wir das Rentenniveau dauerhaft stabilisieren. Und damit investieren wir in die soziale Sicherheit von morgen.
Im Moment liegt das Rentenniveau bei 48% des Durchschnittseinkommens von langjährig Beschäftigten. Im vorgelegten Gesetzentwurf soll dieses Niveau bis 2039 gesetzlich verankert werden. Dieser Teil des Rentenpakets erhält vor allem von Sozialverbänden und Gewerkschaften Lob. Die Finanzierung der Renten bekommt dafür ein neues Standbein. Neben den Rentenbeiträgen und dem Geld aus dem Bundeshaushalt soll dafür künftig Geld in Aktien angelegt werden. Generationenkapital nennt FDP-Finanzminister Christian Lindner das.
Wir trauen uns damit einen echten Paradigmenwechsel zu und steigen ein in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente. Das ist überfällig. Es ist überfällig, dass wir die Chancen der Kapitalmärkte auch für die gesetzliche Rentenversicherung nutzen.
Das Kapital dafür stammt aus Krediten. Nach und nach soll bis Mitte der 30er Jahre eine Summe von 200 Milliarden Euro angelegt werden. Finanzminister Lindner geht davon aus, dass dann Erträge von 10 Milliarden Euro pro Jahr in die Rentenfinanzierung fließen können. Bis dahin werden laut Arbeitsministerium die Rentenbeiträge steigen, bis sie dann mit dem zusätzlichen Geld abgepuffert werden. Bei der Linken und dem Bündnis Sarah Wagenknecht stößt die Teilfinanzierung über den Aktienmarkt auf Ablehnung. Sarah Wagenknecht.
Faktisch läuft es ja darauf hinaus, dass der Staat in großem Umfang Schulden aufnimmt zu zurzeit relativ hohen Zinsen und darauf hofft, dass die Börsenentwicklung weiterhin so ist wie in den letzten Jahren. Das kann aufgehen, es kann aber auch grandios schiefgehen. Dann hat der Staat noch mehr Schulden und die Renten sind trotzdem nicht gesichert.
Christian Lindner rechnet nicht damit, dass es schiefgeht, weil der Staatsfonds, der das Geld dann anlegen soll, über die letzten Jahre einen deutlichen Gewinn erwirtschaftet habe. Letztes Jahr eine Rendite von mehr als 11%, was deutlich über den zu zahlenden Kreditzinsen liege. Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe begrüßt den Schritt, den Kapitalmarkt bei der Rente einzubeziehen, hält es aber für sinnvoller, das zu einem verpflichtenden Bestandteil der privaten Altersvorsorge zu machen. Gröhe plädiert außerdem dafür, das Renteneintrittsalter in den Blick zu nehmen. Wenn Menschen länger arbeiten, zahlen sie auch länger Rentenbeiträge. Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt das ab, wie er in seiner Videobotschaft sagt.
Mit mir gibt es keine Erhöhung des Renteneintrittsalters und auch keine Änderung bei der Regelung zur Rente nach 45 Beitragsjahren. Beides wäre nichts anderes als eine Rentenkürzung für alle. Und dafür bin ich nicht zu haben,
sagt der Bundeskanzler. Der Bund legt Milliarden am Kapitalmarkt an und will aus den erwarteten Erträgen in Zukunft die Rente bezuschussen. Keine gute Idee, sagt unser Berliner Korrespondent Hans-Joachim Viehweger in seinem Kommentar.
Es gibt gute Gründe, die gesetzliche Rentenversicherung auf eine breitere Basis zu stellen. Von der neuen Aktienrente sollte man sich aber nicht zu viel erwarten. Nicht nur, weil der Staat hier bewusst ein Risiko eingeht. Investieren auf Pump, davon sollte man ja normalerweise die Finger lassen. Das eigentliche Problem aber ist die Verbindung der Aktienrente mit einer zweiten Entscheidung der Ampelkoalition, der Sicherung des Rentenniveaus. Das Festschreiben der sogenannten Haltelinie bedeutet nämlich nichts anderes, als dass schon in wenigen Jahren der Beitragssatz in der Rentenversicherung steigen muss, Wahrscheinlich auch der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Wieder einmal werden heute Wohltaten auf Kosten künftiger Steuer- und Beitragszahler verteilt. Wie schon zuvor, beispielsweise bei der Rente mit 63. All das verschärft das Finanzproblem der Rentenversicherung. So schön es ist, dass wir älter werden, so sehr stellt diese Tatsache die Sozialversicherungen vor Herausforderungen. Schon jetzt fließen aus dem Bundeshaushalt, also aus unseren Steuereinnahmen, jährlich mehr als 100 Milliarden in die Rente, Tendenz steigend. Die Diskussion um die Aktienrente lenkt daher ab vom eigentlichen Problem. Solange sich die Politik nicht traut, über Zumutungen zu sprechen, wie einen späteren Renteneintritt oder einen langsameren Anstieg der Renten, solange sie lieber Wohltaten auf Kosten der Zukunft verteilt, wirken die erhofften Erträge aus der Aktienrente allenfalls homöopathisch.
Ein Kommentar von unserem Berliner Korrespondenten Hans-Joachim Viehweger. Gesundheit ist das höchste Gut. Vermutlich muss man in ein bestimmtes Alter kommen, um den Wahrheitsgehalt dieses Sprichworts, das angeblich von Mark Twain stammt, auch spüren zu können. Wer krank ist, merkt, dass alles andere plötzlich nicht mehr so wichtig ist. Nun kann man natürlich viel für die eigene Gesundheit tun, was aber leider nicht heißt, dass man dann von Krankheit verschont bleibt, bis man 103 ist. Genetik und Geschlecht spielen eine Rolle und Armut. Auf letzteren Aspekt macht der Kongress Armut und Gesundheit aufmerksam, seit 1995 schon. Seit heute tagt der Kongress wieder in Berlin. Vertreter vieler Bereiche sind dabei, aus dem Gesundheitswesen natürlich, aus der Politik und der Wissenschaft. In diesem Jahr stellen sich die Teilnehmerinnen die Frage, welche Rolle spielen Umwelt und Klima für die Gesundheit? Und diese Frage stellen wir im SWR2-Tagesgespräch Marisha Fast von der Deutschen Allianz Klima und Gesundheit. Frau Fast, was für gesundheitliche Folgen des Klimawandels sind denn jetzt schon ganz konkret in Deutschland spürbar?
Ja, zu den gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise zählen beispielsweise die Zunahme von Allergien. Das haben viele jetzt auch schon im Januar, spätestens im Februar gemerkt, die unter Allergien leiden, weil die früher starten und länger andauern und hochallergene Pollen mittlerweile durch die Klimakrise eingewandert sind. Aber auch die Zunahme von Infektionserkrankungen über die verstärkte Ausbreitung von Krankheitserregern durch Mücken und Zecken, die früher nicht so in unserem Breiten heimisch waren. Verschlechterung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Folge von Hitzewellen und psychische und physische Traumata, zum Beispiel bei Extremwetterereignissen. Gerade Hitze ist total unterschätzt. Auch in Deutschland sterben jährlich tausende Menschen an Hitze, also im Zusammenhang mit extremer Hitze. Zuletzt 2022 waren es etwa 4.500, also eine ganz schön hohe Zahl.
Also wahrlich kein Problem, nur in fernen, ärmeren Ländern, wie wir es ja eigentlich immer noch manchmal gerne so tun.
Ja, das ist tatsächlich, die Klimakrise ist voll und ganz auch hier bei uns angekommen. Nicht nur lokal gesehen angekommen, sondern lange hatten wir auch das Gefühl, es ist noch kein Problem, sondern vielleicht erst in 20, 30 Jahren. Und auch das kann man so nicht mehr sagen.
Und das alles, was Sie jetzt auch geschildert haben, inwieweit das hier schon spürbar ist, was hat das jetzt mit Armut zu tun?
Ja, besonders anfällig sind die klassischen vulnerablen Gruppen. Das ist ja ein Begriff, den seit Corona eigentlich jeder kennt. Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Schwangere, Säuglinge, Kleinkinder, aber eben auch Menschen, die isoliert leben oder obdachlose Menschen und Menschen in ungünstigen Wohnsituationen. Da wissen wir, dass die besonders extremen Hitzeereignissen oder auch anderen Umweltkatastrophen stärker ausgesetzt sind. Aber auch Luftverschmutzung betrifft Menschen in ungünstigen Wohnsituationen sehr viel häufiger. Also wenn Sie so an Großstädte denken, dann sind es häufig gerade Wohnungsblöcke an vielbefahrenen Straßen, die vielleicht eher etwas günstiger sind, wo Menschen mit niedrigerem Einkommen leben.
Also mehr als jetzt derjenige, der sein Häuschen im Grünen stehen hat.
Auf jeden Fall, ja.
Wie wirkt sich denn der Klimawandel auf die psychische Gesundheit der Menschen aus?
Und da können wir natürlich unterscheiden. Es gibt direkte Traumata, die beispielsweise durch das Erleben von Extremwetterereignissen, wie die Flutkatastrophe im Ahrtal beispielsweise vor fast 3 Jahren geschehen. Gleichzeitig wissen wir, dass gerade junge Generationen immer mehr leiden unter der Klimakrise. besonders in Bezug auf Angst vor dem, was kommt. Und das ist natürlich total fatal. Das sind ja Generationen, die auch noch viele Jahre hier, viele Jahrzehnte hier leben. Und ich leide da persönlich immer sehr, wenn ich das so lese, dass Kinder und Jugendliche so viel Zukunftsangst haben, aber natürlich auch berechtigt. Die Zukunftsprognosen sind ja auch schlimm. Und jetzt kann man natürlich das in zweierlei Blickrichtungen sehen. Zum einen geht natürlich damit einher, wir haben sowieso ein System, was viel zu lange Wartezeiten hat in Bezug auf psychologische Unterstützung, wird quasi noch zusätzlich belastet. Damit einhergehen auch lange AU-Zeiten und volkswirtschaftlicher Schaden. Auf der anderen Seite sehen wir, eigentlich wäre es so viel einfacher, dagegen zu steuern, wenn wir konsequenten Klimaschutz betreiben würden. Weil gerade bei den jungen Menschen ist das ein Problem, dass sie in Ohnmacht geraten, weil sie das Gefühl haben, es wird schlimmer und sie können nichts tun. Mhm. Und wenn wir ein Handwerkszeug in die Hand geben, eine Idee, wie sie wirksam werden können, dann, oder auch wenn sie sehen, die Regierung tut ganz viel für ihre Zukunft, dann hilft das natürlich auch auf der mentalen Gesundheitsebene.
Aber was können wir denn tun, auch wenn man nicht mehr ganz jung ist? Was kann der Einzelne tun, ohne auf politische Rahmenbedingungen warten zu müssen in Sachen Klimawandel und Gesundheit?
Ja, das ist eine ganz schöne Frage, weil das, was wir im Kopf haben und was die größten Hebel auf individueller Ebene sind, ist natürlich wenig fliegen, wenig Fleisch essen. Aber das ist der Punkt, in dem ich in meinen Seminaren immer anfange, mit Händen und Füßen zu wedeln, weil ich dann vom Handabdruck spreche. Wir haben häufig im Kopf, wir haben einen ökologischen Fußabdruck, den müssen wir verringern. Aber viel wichtiger noch ist eigentlich unser Handabdruck. Das heißt, das sind die Maßnahmen, die wir tätigen, um uns dafür einzusetzen, dass sich die Verhältnisse ändern. Also, dass sich unsere Rahmenbedingungen ändern hin zu einem Leben, was eine gesunde und klimaverträgliche Chance bietet. Ich gebe mal ein Beispiel, weil das, glaube ich, so ein bisschen abstrakt noch klingt. Wenn wir vom ökologischen Fußabdruck sprechen, wäre das ein Beispiel, selber Ökostrom zu beziehen. Vom Handabdruck würden wir sprechen, wenn wir dafür sorgen, wenn wir uns einer Gruppe anschließen, die sich dafür einsetzt, dass Kohlekraftwerke abgeschafft werden. So haben wir natürlich gleich die Bedingungen für ganz viele Menschen verbessert. Oder auf lokaler Ebene ist natürlich super, wenn wir aufs Fahrrad steigen. Das ist natürlich auch immer total gut für die eigene Gesundheit. Wir sprechen hier von sogenannten Co-Benefits, gut für die Umwelt und für die eigene Gesundheit. Wenn wir uns aber im Sinne des Handabdrucks lokal in unserer Stadt, in unserer Kommune dafür einsetzen, dass Radwege gebaut werden, dann können ganz viele Menschen davon profitieren. Dann haben wir unseren Beitrag geleistet, dass die Stadt insgesamt klimafreundlicher wird, dass die aktive Mobilität vielleicht die schnellere und einfachere Wahl ist im Vergleich zum Auto.
Im SWR2-Tagesgespräch heute Marisha Fast von der Deutschen Allianz Klima und Gesundheit zum Kongress Armut und Gesundheit. Eine gute Nachricht gibt es heute aus Nahost. Die Menschen im Norden des Gazastreifens haben Hilfe bekommen. Flugzeuge von Jordanien, den USA, Ägypten und Frankreich hätten über verschiedenen Orten so viele Pakete abgeworfen wie noch nie, melden die jordanischen Streitkräfte. Das war's dann auch schon mit der guten Nachricht. Für die Menschen im Gazastreifen ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Die UN melden, mehr als eine 500.000 Menschen dort sei vom Hungertod bedroht. Israel führt seine Bodenoffensive davon ungerührt voran. Zu tief sitzt der Schmerz über den Angriff der Hamas vom 7. Oktober vergangenen Jahres. Zu stark ist der Wunsch nach Vergeltung. Über einen weiteren schlimmen Tag in der Region, der Bericht von Jan-Christoph Kitzler.
Die Videos von Hazem Srour aus dem Gazastreifen auf Instagram werden von Zehntausenden gesehen. Manche haben in all dem Elend fast etwas Tragikomisches. Zum Beispiel, wenn der junge Mann den Inhalt eines US-Hilfspakets auspackt. Chili mit Bohnen, Hühnernudeln und Spaghetti mit Rindfleisch steht auf den Plastikpackungen.
Chili with beans, chicken noodles, Spaghetti.
Neben allerlei kleinen Päckchen und viel Plastik liegt auch eine Packung Süßigkeiten. Wer so ein Päckchen bekommt, hat Glück gehabt. 38.000 Mahlzeiten haben die USA in den letzten Tagen aus der Luft abgeworfen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind weit mehr als 500.000 Menschen in Gaza vom Hungertod bedroht. Das Leid der Menschen in Gaza konnte man heute Morgen sogar im Radio der israelischen Armee hören. Da liefen zur besten Sendezeit Stimmen aus dem Gazastreifen, wie von diesem Mann aus dem Norden. Im Norden des Gazastreifens essen die Menschen Blätter von Bäumen und auch Tierfutter. Dort gibt es kein Essen, die Hilfslieferungen kommen dort nicht hin. Ein anderer Mann berichtete, was passiert, wenn die Hilfsgüter abgeworfen werden. Wenn die Hilfe zum Beispiel auf dem Dach eines Hauses landet, wird sie gleich von den Bewohnern genommen. Und wenn sie auf einem freien Platz landet, dann stürmt eine Menge darauf los, obwohl es nur wenig ist. Nach palästinensischen Angaben sind schon die ersten Kinder an Unterernährung gestorben. Die Angaben lassen sich allerdings nicht überprüfen. Am vergangenen Donnerstag waren mehr als 100 Menschen beim Versuch, Hilfsgüter in den Norden des Gazastreifens zu liefern, ums Leben gekommen. Dabei war es offenbar zu einer Massenpanik gekommen. Israelische Soldaten hatten das Feuer eröffnet, LKW hatten Menschen überrollt. Und Kamala Harris, die US-Vizepräsidentin, wählte harte Worte gegenüber Israel.
People in Gaza are starving. The conditions are inhumane.
Die Menschen in Gaza hungern, die Bedingungen sind inhuman und wir sind verpflichtet zu handeln. Und Israels Regierung muss mehr tun, damit die Hilfslieferungen deutlich mehr werden, keine Ausreden. Sie müssen neue Grenzübergänge öffnen und unnötige Beschränkungen aufheben. Sie müssen sicherstellen, dass humanitäre Helfer, Orte oder die Konvois nicht beschossen werden. Und sie müssen daran arbeiten, grundlegende Ordnung in Gaza zu schaffen, damit mehr Nahrung, Wasser und Treibstoff die erreicht, die sie brauchen. Doch es gibt auch andere Töne in Israel von Menschen, denen die Lieferung von Hilfsgütern nach Gaza ein Dorn im Auge ist. Jorah Eiland zum Beispiel, er war mal Chef des Nationalen Sicherheitsrats und sagte im Radiosender 103 FM, wenn die Palästinenser wirklich dringend humanitäre Hilfe benötigen, dann muss ihnen gesagt werden, dass, wenn sie essen wollen, sie auf ihre Regierung Druck ausüben müssen, damit diese einen Geiseldeal eingeht. Es ist nicht so, dass es keine Lösung gibt. Es gibt eine Lösung. Es ist nur so, dass die andere Seite dafür nachgeben muss. Wenn Israel die humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen erhöht, wird es keinen Geiseldeal geben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Durch die Ausweitung der humanitären Hilfslieferungen verhängen wir über die entführten Israelis, die sich im Gazastreifen befinden, ein Todesurteil. Die Freilassung von Geiseln und eine Feuerpause würde die Lage der Menschen im Gazastreifen verbessern. So viel ist sicher. Doch ob es dazu in den nächsten Tagen kommt, ist völlig offen.
Hunger ist bei uns glücklicherweise kein großes Thema, eher das Gegenteil, Überfluss. Mit all den Problemen, die er mit sich bringt. Zum Beispiel kommt uns als Konsumenten oft gar nicht in den Sinn, dass die Baumwolle für das T-Shirt von Zwangsarbeitern im chinesischen Xinjiang stammen könnte. Meine Banane vielleicht unter ausbeuterischen Bedingungen in Ecuador oder der Kaffee unter moderner Sklaverei in Brasilien produziert wurde. Fairer Handel zielt unter anderem darauf ab, Zwangsarbeit zu verhindern. Allerdings werden nur die wenigsten Produkte auch so gehandelt. Laut der Organisation Forum Fairer Handel stammen von 100 Tassen Kaffee in Deutschland nicht mal 6 aus einer menschenwürdigen Produktion. Die EU will der Zwangsarbeit jetzt zu Leibe rücken. Katrin Schmidt weiß, wie das funktionieren soll.
Einige der Verhandler von Rat und Parlament brachten es auf diese simple Maßgabe. Stammen einzelne Tomaten für eine Soße aus Zwangsarbeit, muss künftig die gesamte Soße weggekippt werden. Denn ja, das EU-Gesetz sieht vor, dass Produkte vom Markt oder aus dem Online-Handel genommen werden müssen, wenn sich bei Kontrollen bestätigt, dass entlang der Lieferkette Zwangsarbeit eingesetzt wurde. Die Waren müssten dann gespendet, recycelt oder zerstört werden, so beschreibt es das Europaparlament.
Das Gesetz ist eine wirklich gute Nachricht für die Verbraucherinnen und die Verbraucher in der EU, aber auch für die Unternehmen, die aktuell unter Dumpingimporten aus Regionen mit Zwangsarbeit leiden.
Sagt die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Nach Schätzungen der EU-Kommission waren zuletzt knapp 28 Millionen Menschen weltweit, darunter rund 7 Millionen Kinder, von Zwangsarbeit betroffen. Die von ihnen produzierten Solarzellen oder T-Shirts landen oft in Europas Läden und schließlich in den Haushalten. So schätzt man, dass auf diese Weise für jede Europäerin, jeden Europäer im Leben 80 moderne Sklaven arbeiten. Mit dem EU-Gesetz ist ein erster Schritt getan, diese unerträglichen Zustände zu beenden, sagt der handelspolitische Sprecher der Linken im Europaparlament, Helmut Scholz. Es blieben aber noch viele Schlupflöcher. Etwa, weil es zu einer ursprünglich angedachten Beweislastumkehr grundsätzlich nicht kommt. Kommission und Teile des Parlaments hatten die für bestimmte Wirtschaftsbereiche und Regionen gefordert. Demnach hätten Unternehmen etwa nachweisen müssen, dass bei Lieferanten aus der chinesischen Uiguren-Provinz Xinjiang keine Zwangsarbeit anfiel. So wie in den USA, wo seit 2021 ein Gesetz die Unternehmen zwingt, nachzuweisen, dass in ihrer Produktionskette keine uigurischen Zwangsarbeiter eingesetzt wurden. In Europa wird es wohl anders laufen. Das begrüßt die FDP-Europaabgeordnete Svenja Hahn. Sie hat den Kompromiss mit ausverhandelt.
Wir konnten eine Beweislastumkehr verhindern. Das heißt, die staatliche Aufgabe des Schutzes von Menschenrechten wird nicht auf Unternehmen abgewälzt werden. Die Beweisführung für Zwangsarbeit in den Lieferketten soll bei der Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten liegen. Auch bleibt der Fokus des Gesetzes auf Produkten und wurde nicht auf Dienstleistungen ausgeweitet.
Auf Drängen von weiten Teilen des Parlaments soll nun zumindest eine Datenbank erstellt werden, die Wirtschaftszweige sowie bestimmte Gebiete und Regionen darstellt, in denen es staatlich verordnete Zwangsarbeit gibt. Dies soll dann als Anhaltspunkt dafür dienen, ob entsprechende Untersuchungen eingeleitet werden. Die Mitgliedsländer haben nun zunächst, wenn Rat und Parlament dem Gesetz noch formal zustimmen, bis zu 3 Jahre Zeit, die Regeln umzusetzen. Die grüne Abgeordnete Cavazzini.
Wir als Parlament, ich hätte mir noch mehr gewünscht, zum Beispiel eine schnellere Umsetzung oder auch, dass wir die Wiedergutmachung für die Opfer im Gesetz verankern. Aber das war leider mit dem Rat nicht zu machen.
Aber auch den Liberalen im Parlament fehlt, für weitreichende Konsequenzen wie eine Wiedergutmachungspflicht, schlicht auch eine Folgenabschätzung der EU-Kommission. Vielmehr bräuchten kleine und mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung der Verordnung zusätzliche Hilfe, so Svenja Hahn.
Wir konnten aber immerhin erreichen, dass bereits 2 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Überprüfung erfolgen soll, ob das Gesetz auch zielgenau greift oder ob Regelungen vielleicht nicht sinnvoll sind und besser zurückgenommen werden müssten.
Das lässt bei manchen schon wieder die Alarmglocken klingen. Schließlich hatte vor allem die FDP in der Ampelregierung gegen das eigentlich bereits fertig ausgehandelte EU-Lieferkettengesetz, das eng mit diesem Gesetz verbunden ist, erheblichen Widerstand geleistet.
Vergangenen Freitag hat das Bündnis mit dem schönen Namen Ländle leben lassen der baden-württembergischen Landtagspräsidentin Arras einen Volksantrag mit mehr als 50.000 Unterschriften übergeben. Wer da unterschrieben hat, fordert, dass Baden-Württemberg sozusagen nicht zugebaut wird, dass pro Tag nur eine bestimmte Fläche bebaut werden darf, nämlich 2,5 Hektar statt wie jetzt fast 5 Hektar. Das ist auch erklärter Wille der grün-schwarzen Regierungskoalition, steht auch im Koalitionsvertrag. Allerdings ist bislang nicht viel draus geworden. Heute hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu dem Anliegen geäußert. Knut Bauer.
Flächenfraß kontra Naturschutz. Es ist ein Grundkonflikt, den Peter Schelzhorn als Bürgermeister der Schwarzwaldgemeinde Schönau seit Jahren kennt. Weil Neubaugebiete auf der grünen Wiese weitere Flächen verbrauchen, setzt die Kommune auf Innenverdichtung.
Da schauen wir wirklich drauf, dass wir Gebäude umbauen und dass Innenstadtverdichtung will ich machen, dort wo es einfach noch möglich ist, aber keine großen Neubaugebiete ausgewiesen werden.
Wie die Städte und Gemeinden vorgehen, kann jede Kommune allerdings selbst entscheiden. Die Initiatoren des Volksantrags gegen den Flächenverbrauch fordern daher klare gesetzliche Vorgaben. Gerhard Bronner vom Landesnaturschutzverband.
Mindestens 2/3 des Flächenverbrauchs gehen auf das Konto von Bebauungsplänen. Bisher führt die Konkurrenz der Kommunen um neue Einwohner und Gewerbe dazu, dass oft diejenigen Kommunen gewinnen, die am großzügigsten mit Bauflächen umgehen.
Passiert ist in Baden-Württemberg bislang wenig. Der Flächenverbrauch stagniert bei knapp 5 Hektar täglich, obwohl sich die Landesregierung eine Halbierung vorgenommen hat. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagt, ihm würden die Mittel fehlen.
Ich habe die Instrumente nicht, um diese Ziele so zügig zu erreichen.
Der grünen Regierungschef spricht von einem Zielkonflikt und verweist auf den geplanten Bau der Brennstoffzellenfabrik von Zellzentrik in Weilheim an der Teck.
Wir brauchen ja weiterhin Flächen, um notwendige Industrieansiedlungen zu generieren. Und wir sind erst Zug um Zug dabei, überhaupt die Maßnahmen zu eruieren, zusammenzustellen, um diese Ziele zu erreichen.
Dafür hat sich das grün-schwarze Kabinett jetzt den Landesentwicklungsplan vorgenommen. Nach Ansicht von Umweltministerin Thekla Walker ein wichtiges Instrument, um den Flächenverbrauch in Zukunft zu begrenzen.
Grundsätzlich die Frage, welche Flächen müssen für was genutzt, verbaut werden, wie kann man was kompensieren, wird auf jeden Fall die nächsten Jahre eine große Rolle spielen.
Mit dem Volksantrag kommt Bewegung in ein Thema, das die Landesregierung bisher nur halbherzig angepackt hat. Es gehe darum, Kretschmann und sein Kabinett auf ihre selbstgesteckten Ziele hinzuweisen, betont Johannes Enzle, Landesvorsitzender des NABU.
Da halten wir es für enorm wichtig, dass, wenn sich Politik Ziele setzt, dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger auch darauf verlassen können, dass diese Ziele verfolgt werden. Und deswegen sind wir hier, um die Landesregierung an das zu erinnern, was sie schon längst beschlossen hat.
Der Zusammenschluss von Naturschützern und Landwirten will, dass die Landesregierung nun handelt. Die Zeit drängt, sagt die Vizepräsidentin des Landesbauernverbands, Roswitha Geier-Fessler.
So kann und darf es nicht weitergehen. Ein versiegelter Boden ist unwiederbringlich für die Landwirtschaft verloren. Wir brauchen jetzt einfachen Schutz für unsere sehr wertvollen Böden, damit unsere Felder, Äcker und Wiesen für Mensch, Natur und dem Tier dienen können.